Wenn du alleine bist und ein wahnsinniger Mörder dich in den Fokus genommen hat, du sein nächstes Opfer werden sollst, ohne dass du dies weißt, dann kannst du ihm nicht entkommen. Donnerstag im Juli 2011. Der Schmerz durchdrang ihn wie ein glühendes Schwert. Wie ein feuriger Kamm glitt er über seine Haut und der Geruch verbrannter Haut streichelte seine ganzen Sinne. Das Glücksgefühl schien ihn plötzlich zu überwältigen und sein aufgestauter Druck löste sich mit einem einzigen Schrei, so gewaltig und entmenschlicht, dass es jeden Zeugen hätte es denn einen gegeben, bestimmt voller Grauen hätte er starren lassen. Aber seine Stimme verhallte in der Einsamkeit und nicht einmal ein Echo hatte diesen einen Moment festhalten können. Es gab nichts um ihn herum außer dunklen Wäldern und einem See, in dem sich der langsam verblassende Feuerschein spiegelte. Er war allein. Ein entrücktes Lächeln huschte über sein hübsches Gesicht. Noch war er allein. Einen Tag später. Lisa blickte auf den Zettel, den sie in die Hand genommen hatte, auf dem in krakeliger Schrift ein Name und Adresse stand. Ihre Kollegin Anita hatte ihn ihr noch am Donnerstag, kurz vor Feierabend, auf den Schreibtisch gelegt und mit dürren Worten gemeint, sie solle doch mal eben dort nach dem Rechten schauen. Sie hätte gerade einen anonymen Anruf bekommen, dass da etwas nicht in Ordnung sei. Ein Kind scheine dort körperlicher Gewalt ausgesetzt zu sein. Wenn wir uns nicht darum kümmern, dann ist wieder der Teufel los, wie mir dieser Job zum Halse heraushängt. Ich habe jetzt jedenfalls heute früher Feierabend, weil ich beschlossen habe, Überstunden abzubauen. Ich bin also auch morgen nicht da. Sei so nett und kümmere dich drum, okay? Ist ja sowieso wieder nichts dran, aber tja, wenn doch. Sie war verschwunden, ehe Lisa auch nur irgendwie darauf hätte reagieren können. Und so hatte sie den Zettel erst einmal über Nacht auf ihrem Schreibtisch liegen gelassen, um der Sache dann heute Nachmittag noch auf den Grund zu gehen, bevor sie danach ins Wochenende gehen würde. Anita und sie teilten sich gemeinsam ein Büro im städtischen Jugendamt und waren für alle Fälle von gefährdetem Kindes- und Jugendwohl mit den Anfangsbuchstaben A bis M zuständig. N bis Z verteilten sich dann auf zwei weitere Jugendamtmitarbeiter. Das heißt, eigentlich genau genommen nur noch auf einen, nämlich Fritz Brenner, der seit Monaten darauf wartete, endlich durch einen neuen Kollegen entlastet zu werden, ohne dass allerdings Aussicht auf Erfolg bestanden hätte. Der Behördenhaushalt gäbe es wieder einmal nicht her. Deshalb lief er auch seit Wochen nur noch übel gelaunt herum und sowohl Anita als auch Lisa vermieden es tunlichst, ihm zu begegnen. Selbst seine früheren Flirtversuche gegenüber seinen beiden Kolleginnen waren mittlerweile eingeschlafen. Nicht, dass Lisa das bedauert hätte, war er doch damit zunehmend auf die Nerven gegangen. Aber seine derzeitige mürrische Stimmung war fast noch schlimmer. Kein Wunder, dass Anita es vorgezogen hatte, ihr diesen Zettel unterzuschieben, um eine Begegnung mit ihm zu vermeiden. Der Name, der darauf stand, lautete Seidel und fiel also eigentlich in die Zuständigkeit von Fritz. Lisa hatte kurz überlegt, ob sich eine Konfrontation mit Fritz lohnen würde, hatte dann aber beschlossen, es lieber sein zu lassen. Ein kurzer Ausflug nach draußen in einen warmen und blauen Sommertag hatte durchaus etwas Verlockendes. Und ein kleiner Eiskaffee vor dem Nachhausegehen sollte dann eigentlich auch noch drin sein, ging es ihr durch den Kopf. Dem muffigen Büro zu entfliehen, gewann mehr und mehr an Anziehungskraft. Das Fenster durfte nicht geöffnet werden, weil Anita immer Angst hatte, sich durch die Zugluft zu erkälten, und so stand die Hitze des Tages wie eine Wand im Raum. Sehr wahrscheinlich handelte es sich ja doch nur wieder um irgendwelche dummen Streitigkeiten unter Nachbarn und irgendwer wollte irgendwem mal so richtig schön eins auswischen. Und was könnte es da Besseres geben, als diesem jemand das Amt auf den Hals zu hetzen? Solche Geschichten passierten regelmäßig. Lisa konnte es manchmal einfach nicht fassen, zu welch gehässigen Verhalten Menschen in der Lage waren. Aber sei es darum, nachgehen musste man diesen Anzeigen immer, auch wenn es dabei um anonyme Anrufer ging. Die Öffentlichkeit, angestachelt durch vorwurfsvolle Medienberichte, welche schnell und gerne dabei waren, im Jugendamt dann die allein Schuldigen zu finden und sie als nachlässig und desinteressiert zu geißeln, wenn es wieder einmal einen Fall von Kindstötung gegeben hatte, forderte immer gerne Konsequenzen. Es tat so gut, wenn man sich selbst so herrlich schuldlos fühlen durfte und man durch löblichen Einsatz die Verantwortlichen der Gerechtigkeit hatte überantworten können. Ist erst einmal ein Schuldiger gefunden, dann ist alles wieder gut. Dieses Gefühl des eigenen moralischen Freispruchs gibt einem die Überzeugung persönlicher Exklusivität und ganz besonderer eigener moralischer Wertigkeit, war ein beliebter Ausspruch von Fritz. Und so ganz Unrecht hat er damit wohl nicht. Wenn du schuld bist, dann kann ich es ja schließlich nicht sein, schien das Geheimnis dahinter zu lauten. Der moderne Sündenablass, murmelte Lisa ganz in diese Gedanken versunken. Hysterisches Gezeter aus dem Treppenhaus eines Gebäudes in einer ehemaligen Arbeitersiedlung, vor dem sie inzwischen angelangt war, ließ sie aufschrecken. »Dein Tom hat mit seinen schmutzigen Stiefeln die Treppen verschmiert. Das hat er extra gemacht. Der kriegt noch heiße Ohren, das sag ich dir. Mir reicht's.« »Fass ihn ja nicht an. Sonst zeig ich dich an, das schwör ich dir. Wahrscheinlich hast du nur nicht richtig geputzt. Wär ja nicht das erste Mal. Mit dir gibt's doch ständig nur Ärger.« In die schrillen Stimmen der keifenden Weiber mischte sich nun auch noch das nörgelnde Greinen eines Kindes. Noch einmal vergewisserte sich Lisa, dass sie an der genannten Adresse Seidel-Josef-Steinweg 7 angelangt war. Ein kleiner Wohnblock reihte sich hier an den nächsten. Alle sahen sie absolut gleich und schmucklos aus. Lisa blickte auf die Namensschilder, 10 an der Zahl, und suchte mit dem Finger den Namen Seidel. Ah, hier war er ja schon, 3. Stock. Sie betätigte den Klingelknopf und wartete. Schlagartig wurde es drinnen still. Das Geschimpf im Hausflur verstummte jäh. Selbst das innervierende Quengeln, scheinbar handelte es sich dabei um einen kleinen Jungen, hörte augenblicklich auf. 2 Wohnungstüren fielen fast gleichzeitig ins Schloss. Kurz danach vernahm Lisa den leisen Türsummer und drückte sich mit ihrem ganzen Gewicht von gerade einmal 55 Kilo gegen die Haustüre. Diese gab unerwartet leicht nach und sie fiel beinahe ins Treppenhaus. Es umfing sie ein leicht muffiger Geruch, durchzogen mit dem frischen Zitronenduft eines Reinigungsmittels, mit dem ganz offensichtlich eben erst die Stiegen geputzt worden waren. Ihr stach sofort ein großes Anschlagsbrett, welches neben den Briefkästen angebracht war, ins Auge. »Wöchentlicher Putzdienst für das Treppenhaus«, stand darauf zu lesen, neben fein säuberlich aufgelisteten diversen anderen Hausordnungspunkten. Unvermittelt überfiel Lisa ein beklemmendes Gefühl, das sie sich überhaupt nicht erklären konnte. Im Gegensatz zu vielen anderen Hausbesuchen machte dieses Gebäude einen durchaus sauberen und ordentlichen Eindruck. Und auch das Gezänk von eben war etwas sehr Normales, was ihr in ihrem Arbeitsalltag schon kaum mehr auffiel. Sie reckte sich kurz, um dieses seltsam unangenehme Gefühl abzuschütteln und begann die Stufen zum 3. Stock hinaufzusteigen. Oben angekommen, suchte sie das Türschild mit dem Namen Seidel und horchte. Aus der Wohnung drang keinerlei Geräusch, es herrschte Totenstille. »Wahrscheinlich ist sowieso kein Mensch da und ich habe den ganzen Weg gerade umsonst gemacht«, murmelte sie missgelaunt vor sich hin. Sie klingelte noch einmal kurz und hörte, wie sich schwere Schritte näherten. Dann schwang die Tür auf. Lisa erblickte vor sich einen Mann und wieder verspürte sie dieses leicht alarmierende Gefühl von vorhin. Der Mann war von kleiner, untersetzter Gestalt, die Augen schienen durch die feisten Bäckchen noch tiefer zu liegen und sein Gesicht zeigte einen vorsichtigen, misstrauischen Ausdruck. Fragend sah er Lisa an. »Wer sind Sie? Was wollen Sie?« »Ich heiße Lisa Ricker und bin vom städtischen Jugendamt. Uns wurde gemeldet, dass bei Ihnen ein Kind auffällig viel und laut weint. Wir müssen solch einer Meldung immer nachgehen, wissen Sie? Es tut mir leid. Haben Sie denn überhaupt Kinder?« Lisa kramte nach ihrem Dienstausweis und hielt den Herrn Seidel, während sie sprach, unter die Nase. Dieser warf einen langen Blick darauf. Sein Gesicht hatte sich bei Lisas Worten zunehmend gerötet. Offensichtlich litt er unter Bluthochdruck und bereits geringster Zorn schien diesen bedenklich in die Höhe schießen zu lassen. »Ja, ich und meine Frau haben Kinder. 4 an der Zahl, um genau zu sein.« »Und wer hat Ihnen diese unverschämte Meldung gemacht?« »Ich möchte den Namen Ihres Vorgesetzten. Ich werde mich umgehend beschweren.« »Aber bitte, kommen Sie herein und überzeugen Sie sich selbst, dass es meinen Kindern gut geht. Allerdings ist nur mein Jüngstes zu Hause.« Er trat zurück, um Lisa Platz zu machen, die ihn größenmäßig um mehr als einen Kopf überragte, was ihm extrem unangenehm zu sein schien. Sie schob sich an ihm vorbei und wieder überfiel sie ein eigenartiges Gefühl. Beinahe schien es schon so etwas wie Angst zu sein, ohne dass sie sich dies auch nur im Entferntesten erklären konnte. Wie alt sind denn Ihre Kinder? Sie versuchte ihr Gegenüber bei dieser Frage anzulächeln, um ihr einen unverbindlichen, plaudernden Anstrich zu geben. Der Ausdruck seiner Augen jedoch blieb eisig und Lisa konnte spüren, wie angestrengt er versuchte, seine Wut ihr gegenüber zu beherrschen. 3, 8, 9 und 10. 2 Mädchen und 2 Jungs, antwortete er knapp und unfreundlich. Katharina, komm her! Lisa drehte sich um, als sie hörte, wie sich hinter ihr leise eine Türe öffnete. Im Türrahmen stand mit gesenktem Kopf ein blondes, zartes Mädchen. »Hallo, Katharina!« Lisa ging vor dem Mädchen in die Knie, um ihr in die Augen sehen zu können. Aber das Kind blickte sie nicht an und blieb stumm. Der Vater schien sich in Erklärungsnot zu wähnen. »Sie spricht immer noch nicht. Scheint ein bisschen bequem und verzogen zu sein. Kein Wunder, rennt ja jeder sofort, wenn sie nur auf etwas zeigt. Los, schau mich an und sag der Dame, ob dir etwas fehlt oder dir irgendjemand etwas tut.« Das Kind blickte seinen Vater unverwandt an und schüttelte den Kopf. Lisa versuchte, dem Mädchen in die Augen zu schauen, aber es wich ihrem Blick konsequent aus und ignorierte weiterhin ihre Anwesenheit. Offensichtliche Anzeichen von Gewalt konnte Lisa weder im Gesicht noch an den nackten Oberarmen oder Beinchen, die in bunten Shorts steckten, erkennen. Aber unausgesprochene, nicht greifbare Furcht füllte den Raum, seit das Kind eingetreten war. Oder war es ihre eigene? Irgendwie hatte Lisa das unbezwingbare Gefühl, sofort wieder gehen zu müssen, um endlich frei durchatmen zu können. Was war das nur, verdammt nochmal? Nun, ich würde trotzdem gern einmal Ihre ganze Familie kennenlernen. Wo ist eigentlich Ihre Frau? Nicht zu Hause, brummte er. Ist das eigentlich üblich bei euch, dass ihr unbescholtene Leute belästigt? Wer hat denn nun eigentlich diese infame Anschuldigung in die Welt gesetzt? Ich habe ein Recht darauf, es zu erfahren. Ich kann es Ihnen nicht sagen, selbst wenn ich es wüsste, und selbstverständlich beschuldige ich Sie keineswegs. Es ist nur meine Pflicht, jeder Meldung sorgfältig nachzugehen. Morgen ist Samstag. Wann kann ich denn da Ihre gesamte Familie antreffen, um mir ein abschließendes Bild zu machen? Wissen Sie, dann könnte ich die ganze Angelegenheit ruhigen Gewissens einfach ad acta legen. Versuchte Lisa, die kleine gedrungene Erscheinung, die ihr mit fest zusammengepressten Lippen gegenüberstand, zu beschwichtigen. »Meinetwegen. Dann kommen Sie halt in Gottes Namen morgen Vormittag, so gegen 10 Uhr. Da sind dann alle da. Ich habe nichts zu verheimlichen. Dürfte ich Sie dann jetzt bitten, zu gehen?« Auffordernd starrte er in Lisas Gesicht. Selbstverständlich, dann bis morgen um 10, beeilte sie sich zu antworten und wandte sich in Richtung Haustür. Noch bevor sie jedoch die Hand auf die Türklinke legen konnte, wurde sie von Herrn Seidel bereits geöffnet. Ein leicht säuerlicher Geruch von Schweiß, durchmischt mit dem Duft eines herben Rasierwassers, stieg Lisa in die Nase und sie beeilte sich, die Wohnung zu verlassen. Das Treppenhaus lag genauso leer vor ihr, wie sie es vorhin angetroffen hatte. Schnell stieg sie die Treppen hinab und atmete tief durch, als sie hinaus ins Sonnenlicht trat. Ihr war zumute, als hätte ihr ein Schraubstock den Brustkorb zusammengepresst, der nun endlich von ihr abgefallen war. »Seltsam«, murmelte sie vor sich hin. Dann wurden ihre Schritte energischer und sie schlug den Weg Richtung Park ein, ohne zu bemerken, dass sie verfolgt wurde. Er folgte ihr mit verlangenden Blicken, so lange schon auf der rastlosen Suche, bis er sie endlich wiedergefunden hatte. Manchmal schon hatte er geglaubt, nie ans Ziel zu gelangen. Diese blonden Haare, ihre Augen, welche ihm den Weg zu ihrer Seele wiesen, und ihre Furcht, die sie selbst nicht begriff. Aber er wusste, woraus sie geboren war. Und heute war ihr die Angst mit ihm begegnet. Im Schatten der Menschen, die zielstrebig noch die letzten Besorgungen des Tages verrichteten, passte er seine Schritte den ihrigen an, bis sie in einem hübschen Dreifamilienhaus am Ende einer Sackgasse verschwand. Er beobachtete, wie sie in ihrer Wohnung im 2. Stock des Hauses ein Fenster öffnete und die untergehende Abendsonne ihr Gesicht wärmte. Dann verschmolz die hereinbrechende Dunkelheit eines Sommerabends mit ihm und dem gemeinsamen Geheimnis. Freitag, noch am frühen Vormittag. Kommissar Anderlech starrte blicklos auf die verbrannte Karikatur eines Menschen vor sich. Er vermochte nicht einmal mehr zu sagen, ob es sich dabei um einen Erwachsenen oder ein Kind handelte. Weil die Gestalt durch das Feuer derart verkrümmt und zusammengezogen worden war, dass man die Menschen dahinter nur noch dunkel erahnen konnte. Eine Wandergruppe hatte die grausig verbrannte Leiche heute früh gefunden und die Polizei gerufen. Das Entsetzen stand ihnen noch immer tief ins Gesicht geschrieben und Anderlecht konnte es ihnen, weiß Gott, nicht verdenken. Was ihn so schockierte, war der Umstand, dass es sich um eine inszenierte Verbrennung zu handeln schien. Zumindest sah der hier vorliegende Tatbestand ganz danach aus. Die Spurensicherung war in ihren weißen Schutzgewändern emsig dabei, alles in einem weiten Umkreis des Tatortes penibel zu sammeln und in kleinen Plastiktütchen zu sichern. Bevor ihm nicht darüber und vor allem über die anstehenden gerichtsmedizinischen Untersuchungen erste Ergebnisse auf den Schreibtisch kamen, war er letztlich zur Untätigkeit verdammt. Überhaupt war es nur ein Zufall gewesen, dass hier beinahe schon am Ende der Welt Wanderer unterwegs gewesen waren und die Leiche gefunden hatten. Es war ein eher unzugängliches Gelände in den Schachten, mitten in einer schier unendlichen Seen- und Moorlandschaft und dichten Wäldern, das normale Touristen eigentlich lieber mieden, weil es weit abseits aller Wanderwege gelegen war. Diese Wandergruppe jedoch hatte ein Überlebenstrainingsseminar im Bayerischen Wald gebucht gehabt, war deshalb hier in aller Herrgottsfrühe gelandet und nun das. Anderlecht ließ seine Augen über den heruntergebrannten Holzhaufen wandern, als er plötzlich stutzte. Zwischen Asche und unvollständig verbrannten Holzresten schimmerte da irgendetwas Helles hindurch. Er bückte sich und schob vorsichtig alles beiseite, bis ein kleines goldenes Kreuz sichtbar wurde. Er zog sich Handschuhe über und ließ es in einen der kleinen durchsichtigen Beutel fallen. Dann betrachtete er es genauer. Offensichtlich war es von einer Kette abgerissen worden oder diese war mitverbrannt. Als feine Gravur waren die Initialen E.T. zu sehen. »Hey Richard, hier, schau doch mal!« Der so Gerufene drehte sich zu Anderlecht um und grinste übers ganze Gesicht. »Vielleicht solltest du doch zu uns überwechseln. Irgendwas findest du ja immer, was wir übersehen haben. Vielleicht hilft uns das ja weiter.« Anderlecht reichte ihm den Beutel und fuhr sich müde übers Gesicht. »Ja, vielleicht sollte ich das. Irgendwie ist mein Teil des Jobs entsetzlich deprimierend. Wer macht denn sowas? Das sind doch kranke Hirne, Menschenskind.« Richard klopfte ihm verständnisvoll auf die Schulter. »Du wirst ihn finden. Ich kenne dich schließlich. Sag mal, habe ich gerade ihn gesagt? Komisch, dass man bei sowas immer an einen Mann denkt. Ein Hoch auf das Vorurteil. Aber mal im Ernst, könnte so etwas wirklich eine Frau durchziehen? Ich meine, rein kräftemäßig. Der oder diejenige wird sich doch höllisch gewehrt haben. Und selbst wenn die Person betäubt gewesen sein sollte, dann musst du sie ja erst einmal auf einen solch hohen Scheiterhaufen schaffen können. Ganz zu schweigen von diesem großen, schweren Pfahl, an den sie festgebunden war. Ist es denkbar, dass eine Frau so einen riesigen Holzpfosten schleppen und aufstellen kann und dann noch das Gewicht eines betäubten Menschen hochhieft? Anderlecht nickte schweigend. Dann zog er die Schultern hoch, drehte sich um und ging auf den kleinen Geländewagen zu, den ihm der Führer der Wandergruppe zuvor organisiert hatte, um nicht mit seinem eigenen Auto im morastigen Boden stecken zu bleiben. Er stieg in das Fahrzeug ein, tauschte es am Forstamt wieder gegen seinen eigenen dort abgestellten Wagen und machte sich vorsichtig auf die Rückfahrt ins Kommissariat. Samstag früh. Der Wecker schrillte und Lisa fuhr schlaftrunken in die Höhe. Nach einem Blick auf die Uhrzeit ließ sie sich mürrisch in die Kissen zurücksinken. Menschenskind, 7 Uhr früh und das an einem Samstag. Aber es war ja ihr eigener Vorschlag gewesen und immerhin hatte Fritz ihr versprochen, dabei zu sein. Zunächst hatte sie ja versucht, Anita telefonisch zu erreichen. Erst als ihr das auch nach mehreren Versuchen nicht gelungen war, hatte sie sich an Fritz gewandt. Ihre Erleichterung, als sie dann seine Antwort gelesen hatte, in der er ihr seine Begleitung für den morgigen Hausbesuch zugesichert hatte, war grenzenlos gewesen. »Komisch, ich bin doch sonst kein solcher Hasenfuß«, hatte sie noch gedacht. Aber das wohlige, beschützende Gefühl war so beglückend gewesen, dass sie jeden anderen Gedanken einfach hatte beiseite schieben können. und so hatte sie auch gut durchgeschlafen und nicht einmal die Träume, die ihr sonst immer wieder einmal schreckliche Nächte bereiteten, waren aufgetaucht. Überhaupt diese fürchterlichen Träume. So irreal und deutlich gleichzeitig. Dennoch konnte sie sie nicht in Worte fassen. Es waren Träume, die scheinbar nur aus Gefühlen und Hitze zu bestehen schienen, aber selbst irgendwie keine Bilder hatten. Zumindest konnte sie sich morgens nie an irgendwelche konkreten Bilder erinnern, aber eine lähmende Angst bestimmte ihr Erwachen. Erst die morgendliche kalte Dusche spülte ihr dann das innere Panikgefühl von der Seele. Gestern war es ihr zum ersten Mal passiert, dass dieses beklemmende Angstgefühl mitten am helllichten Tag in ihr aufgestiegen war. Und das hatte sie zusätzlich tief verstört. Erst nachdem sie Fritz um Unterstützung gebeten und er sie ihr sofort zugesagt hatte, war dieses Gefühl gewichen. Lisa kroch aus ihrem durchschwitzten Bett. Am offenen Fenster atmete sie tief durch und spürte bereits das erste warme Vorgefühl des sich entfaltenden, heißen Sommertages. Wie sie diese frühmorgendliche Erwartung von Sommerhitze liebte. Diese Verheißung von Licht und Leichtigkeit, diese Unbeschwertheit der Natur, die ihren Widerhall in ihrem Innersten fand. Die Sonne vertrieb die düstere Stimmung des gestrigen Tages. Und nachdem sie eiskalt geduscht hatte, zog sie ein buntes Sommerkleid an, welches sie ganz besonders liebte. Ihre blonden, langen Haare unterstrichen zudem die leichte Duftigkeit ihrer äußerst aparten Erscheinung. Sie setzte sich mit einer Tasse Kaffee ans Fenster, griff nach dem Telefon und versuchte erneut, ihre Kollegin Anita anzurufen. Wieder und wieder läutete es langgezogen im Hörer, aber niemand hob ab. »Seltsam«, murmelte sie vor sich hin. »Sie müsste doch um diese Uhrzeit daheim sein.« Irgendwann sprang, wie schon gestern den ganzen Abend über, der Anrufbeantworter an und die Stimme ihrer Kollegin drang an ihr Ohr. »Wer auch immer ihr seid, ihr müsst warten, bis ich wieder zu Hause bin. Wenn es wichtig ist, dann sprecht jetzt. Ihr könnt es aber auch einfach lassen. Anita.« »Hallo Anita, ich bin es Lisa. Sag mal, wo treibst du dich denn bloß herum?« »Naja, es ist nicht so wichtig. Ich erzähle es dir dann am Montag in der Arbeit.« Sie stellte ihre Kaffeetasse in die Spüle ihrer kleinen Küche und betrachtete sich ein letztes Mal im Garderobenspiegel. Dann schlüpfte sie in ihre bequemen Ballerinaschuhe, nahm Handtasche und Türschlüssel und verließ ihre Wohnung. Nichts ahnend, dass bereits seit ihrem Aufwachen unablässig ein Augenpaar auf sie gerichtet war. Samstag früh im Kommissariat. Anderlecht saß an diesem Samstag bereits seit 6 Uhr in der Frühe in seinem Büro, wie das bei einem neuen Fall bei ihm immer der Fall war. Die Gerichtsmedizin hatte den ganzen Freitag und auch die darauffolgende Nacht durchgearbeitet, wohl wissend, wie sehr der Kommissar auf erste Ergebnisse brannte, um überhaupt irgendeinen Handlungsansatz zu haben. Noch konnte er weder sagen, ob es sich bei der Leiche um eine Frau oder einen Mann handelte, noch zu welchem Zeitpunkt das Feuer ungefähr gebrannt hatte. In düstere Gedanken versunken, nippte er an seinem kalt gewordenen Kaffee und verzog angewidert das Gesicht. Da klopfte es und beinahe im selben Augenblick öffnete sich seine Bürotür. Im Türrahmen stand mit zufriedenem Gesicht die zuständige Gerichtsmedizinerin. »Guten Morgen, Paul. Ich habe erste Erkenntnisse für dich.« »Halleluja! Gott sei Dank, Sonja. Ich sitze hier wie auf Kohlen und scharre mit den Hufen. Mann oder Frau?« »Es handelt sich um eine jüngere Frau, ich schätze mal so zwischen 20 und 35 Jahren. Größe und Struktur der Knochen lassen das mit hoher Wahrscheinlichkeit vermuten. Eine DNA-Analyse wird uns darüber noch letzte hundertprozentige Gewissheit geben, wird aber noch einige Tage dauern. Und gestorben ist sie vermutlich irgendwann in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Die Aschenrückstände, Zustand und Überreste des nicht vollständig verbrannten Holzes, sowie auch der toten Käfer und anderer Insekten, die durch die sich im Umkreis ausgebreitete extreme Hitze des Feuers sekundär zu Tode gekommen sind, grenzen den Tatzeitpunkt auf irgendwann in dieser Nacht ein. Und wir müssen wohl leider davon ausgehen, dass sie ganz offensichtlich bei lebendigem Leib verbrannt worden ist. Ihre Knochen zeigen zumindest keinerlei Spuren äußerer Gewalt. Natürlich kann ich Gift oder sonst wie geartete Betäubungssubstanzen nicht ausschließen, da es nicht mehr zu rekapitulieren ist. Der Zustand der Leiche lässt dahingehend die Untersuchungen leider nicht mehr zu. Deshalb kann ich dir auch nicht mit letzter Gewissheit sagen, ob sie dabei vollem Bewusstsein war oder nicht, als man sie verbrannte. Der Kommissar blickte sein Gegenüber erschüttert an. Meine Güte, hast du deinen Beruf nicht auch in solchen Momenten? Ich kann nur hoffen, dass es sozusagen nur eine reine Beziehungstat war und es sich hier nicht um einen beginnenden Serien- oder Ritualmörder handelt. Aber diese inszenierte Verbrennung gefällt mir nicht. Gefällt mir ganz und gar nicht. Danke, Sonja. Die Gerichtsmedizinerin nickte schweigend. Wenn ich etwas Neues weiß, melde ich mich bei dir. Aber jetzt braucht meine Mannschaft und ich erstmal eine Mütze Schlaf. Damit verschwand sie aus Anderlechs Blickfeld und ließ einen müde und resigniert wirkenden Kommissar zurück. Er griff nach dem Telefonhörer und ließ sich mit der Vermisstenstelle verbinden. »Hallo, Herr Schüssler, sagen Sie, haben Sie vielleicht gestern oder die letzten Tage eine Vermisstenmeldung über eine Frau so zwischen 25 und 35 Jahren hereinbekommen?« »Ja?« »Moment, ich schreibe es mir nur schnell auf. Anita Bauer, Feldstraße 9. Gerade eben erst gemeldet von ihrem Freund Alex Schwarz, wohnhaft Moorgasse 1. Und seit wann?« »Seit Donnerstagabend abgängig.« »Alles klar. Und sonst keine Meldungen?« »Okay. Vielen Dank, auf Wiederhören.« Der Kommissar rieb sich nachdenklich den Nacken. Ein erster Ansatz, vielleicht. Aber zumindest etwas, was er endlich jetzt gleich unternehmen konnte. Den Freund befragen und sich aus der Wohnung der Vermissten mittels ihrer Haar- oder Zahnbürste eine DNA-Probe beschaffen. Man würde sehen, was ein DNA-Abgleich bringen würde. Vielleicht hatte er ja auch einmal ein bisschen Glück. Welch zynisches Wort in diesem Zusammenhang. Aber er hatte sich schon lange an diese Art des Zynismus gewöhnt. Er machte so vieles erst erträglich. Anderlecht stand auf, um sich auf den Weg zu machen, als Richard atemlos hereingestürzt kam. »Mensch, Paul, ich habe gerade erfahren, dass in dem Schachtengebiet fast flächendeckend Videofallen installiert sind. Ich glaube, dass sie wegen der Beobachtung von Luchsen aufgebaut wurden. Wenn wir Glück haben?« Anderlecht hob elektrisiert den Kopf. »Menschenskinder, vielleicht. Vielleicht war ja der Mörder darauf zu sehen.« Sofort griff er nach dem Telefon und ließ sich mit der zuständigen Stelle verbinden. Doch je länger sein Gespräch andauerte, desto enttäuschter blickte er drein. Er beendete das Telefonat. »Tja, da kann man nichts machen. Ich hätte gehofft, naja. Auf jeden Fall nochmal danke, auf Wiederhören.« Richard, der Paul die ganze Zeit nicht aus den Augen gelassen hatte, sah ihn gespannt an, obwohl ihm die letzten Worte bereits angedeutet hatten, dass ihn eine Enttäuschung erwartete. Und Paul bestätigte ihm seine Vermutung sofort. »Die Kameras sind wegen irgendeines technischen Defekts, vielleicht auch Sabotage, schon seit Tagen ausgefallen. Und es ist Ihnen leider auch nicht möglich, den Schaden in den nächsten Wochen zu beheben. Sagen Sie, Mist. Aber es wäre ja auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. Also alles wieder auf Anfang. Tut mir leid, Richard.« »Mir auch, Paul. Verdammt schade. Aber du kriegst ihn auch so, ganz bestimmt.« Damit ging er und ließ Anderlecht alleine.